This is CKCU Literary News.
Welcome to the Literary Echo, a regular program on contemporary literature written in German. Here are your hosts, Hans-George Ruprecht and Helmut Sobel.
Heute wird's spannend, denn gleich wird hier Martin de Wolf zu Wort kommen. Ja, wirklich, er ist's. Der in Bremen ansässige Schriftsteller, dessen Romane Das Odessa-Experiment, die Orlandi-Verschwörung und die Genesis-Affäre zum Besten zählen, was es derzeit im deutschen Sprachraum an, wie er sagt, realen Politthrillern gibt. Was einen neuen De Wolf, wie man bereits in der Literaturkritik sagt, immer so spannend macht, ist die raffinierte Verknüpfung von bestimmten Ereignissen, sozialen Zuständen und Problemen unserer Zeit mit möglichen, die Gesellschaft alarmierenden, politisch schwerwiegenden Folgen, die wir uns als Leser nicht nur gut vorstellen können, sondern in die wir uns, so meine ich, beim Lesen verwickelt fühlen. So ist es wohl nicht zu Unrecht, dass das Bremer Magazin 2010 den Schriftsteller Martin de Wolf die Bremer Antwort auf Dan Brown nennt. Hören wir nun seinen Originalbeitrag, den er CKCU Literary News, das literarische Echo, auf unsere Einladung hin kürzlich zukommen ließ und wofür wir ihm vielmals danken.
Eine der häufigsten Fragen ist, wie meine Karriere als Schriftsteller begann. Natürlich war ich nicht immer das, was ich heute bin. Nach meinem Fachabitur war mein beruflicher Weg vordefiniert, der mich zum Industriekaufmann machte. Dabei tat ich mehr meinem Vater einen Gefallen als mir selbst. Die Folge war, dass ich meinen Beruf nur kurze Zeit mit eher mäßigem Erfolg ausübte. Als sich mir die Gelegenheit bot, Dozent in der Erwachsenenbildung zu werden, gab es keine Überlegung. Dabei ahnte ich nicht, dass diese Tätigkeit für meine späteren Bücher eine bedeutende Rolle spielen sollte. In meinen Schülern lernte ich unterschiedliche, interessante Charaktere kennen, woraus sich ein Fundus für meine Protagonisten entwickelte. Obwohl ich schon in jungen Jahren den Traum verfolgte, Schriftsteller zu werden, blieb das Ziel des Romanautors noch in weiter Ferne. Meine ersten Erfolge als Autor verzeichnete ich als Fachbuchautor. Ein guter Freund nannte es die Pflicht, der die Kür schon bald folgte. Als meine damalige Partnerin mit einem Thriller eines bekannten Bestseller-Autors nach Hause kam und ich dieses Buch gelesen hatte, behauptete ich, dies auch zu können. Kaum hatte ich es ausgesprochen, wurde mir auch schon klar, wie weit ich mich aus dem Fenster gelehnt hatte, zumal die lapidare Antwort meiner Partnerin war: »Dann mach doch!« Es wurde ein Schlüsselerlebnis in meinem Leben und ließ mich finden, wonach ich suchte. Diese Herausforderung motivierte mich und brachte mich auf einen Weg, der mich meinem Lebensziel Stück für Stück näher brachte. Es entstand mein erster Thriller mit dem Titel »Das Odessa-Experiment«. Heute bin ich über den Erfolg sehr glücklich und ich bin zufrieden, wenn ich meine Leser fesseln kann. Das Schlimmste, was mir passieren könnte, ist die Vorstellung, jemanden zu langweilen. Der Thriller »Das Odessa-Experiment« wurde mein Durchbruch zum Romanautor. Es ist ein eiskalter Polit-Thriller am Puls der Zeit. Die Presse schrieb: brisant, erschreckend, packend. Die Apokalypse der Arbeitslosigkeit. Die Idee zu diesem Roman entstand in einer Zeit, als Deutschland von Arbeitslosigkeit geprägt war. Laut Statistik waren weit über 5 Millionen Menschen ohne Arbeit, doch real waren es sehr viel mehr, nahezu das Doppelte. Viel erschreckender empfand ich die Tatsache, dass immer mehr Erwerbstätige ihr Leben nicht mehr bezahlen können und auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Doch wie soll der Staat dies auf Dauer finanzieren? Diese Frage hat mich beschäftigt, bis ich eines Tages eine sehr sonderbare Beobachtung machte. In meiner Heimatstadt gibt es eine Straßenkreuzung, ein täglicher Treffpunkt für Menschen ohne Job, ohne Lehrstelle, ohne jede Perspektive, begleitet von Obdachlosigkeit, Alkohol und Drogensucht. Zu keiner Stunde waren die Bürgersteige leer und es war erschreckend mit anzusehen, wie verwahrlost diese Menschen waren. Längst war ihre Verzweiflung in Gleichgültigkeit übergegangen. Als mich mein Weg eines Tages wieder über diese Kreuzung führte, war niemand mehr zu sehen. Auf wundersame Weise waren diese Menschen plötzlich aus dem Straßenbild verschwunden. Nicht etwa weniger geworden, sondern einfach weg. Ich stellte mir die Frage, was aus ihnen geworden sein könnte, was ihr Schicksal war. Daraus entstand die Idee zum Odessa-Experiment. Ich befand mich auf dem richtigen Weg. Es war mir gelungen, zum richtigen Zeitpunkt das richtige Thema zu finden, mit dem ich einen empfindlichen Nerv traf. Was den Arbeitslosen in meinem Roman zustößt, war ein sehr großes Wagnis und hätte mich schnell ins Abseits manövrieren können. Doch der Erfolg bescheinigte mir, dass ich nur das aussprach, was andere dachten. Jetzt musste ich an diesen Erfolg anknüpfen. Meine Leser erwarteten einen neuen Roman, der mindestens genauso spannend sein würde, mit ebenfalls einem realen Hintergrund. Während meiner Themensuche stieß ich auf einen Zeitungsartikel über einen Entführungsfall im Vatikan, geschehen vor über 25 Jahren, aber heute noch ein großes Mysterium. Mir war gar nicht bewusst, in welche Gefahr ich mich mit meinen Recherchen brachte. Mehrmals reiste ich nach Rom und jedes Mal wurden die Abgründe tiefer. Es war unglaublich, wie weit sich das Netz um diese Entführung spannte. Vom Vatikan über die italienische Mafia, dann dem damaligen KGB und andere östliche Geheimdienste bis hin zur ostdeutschen Staatssicherheit reichte die Verflechtung. Eine Fernsehreporterin eröffnete ihr Interview mit dem Satz: Wir freuen uns, dass Sie unbeschadet aus Rom zurückgekehrt sind. Die Tragweite meiner Recherchen und die damit verbundene Gefahr wurde mir erst bewusst, als im Januar 2010 auf offener Straße in Rom ein Mafiamord geschah und der Ermordete mit der Entführung der Emanuela Orlandi in Verbindung gebracht wurde. Emanuela Orlandi verschwunden steht auf den großen Plakaten, die heute noch in den Straßen von Rom zu finden sind, mehr als 25 Jahre nach der rätselhaften Entführung. An jenem Nachmittag hatte Emanuela Orlandi Klavierunterricht in der Vatikanischen Musikschule. Danach hat sie niemand mehr gesehen. Ihre Entführer meldeten sich im Pressesaal des Vatikans und verlangten ihren Austausch gegen den Papstattentäter Ali Aksha. Dann passierte das Unfassbare. Während die Behörden zum Austausch bereit waren, verweigerte Ali Aksha selbst seine Freilassung. Der Austausch scheiterte. In meinem Thriller »Die Orlandi-Verschwörung« habe ich Fakten und Fiktion zu einer spannenden Story vermischt und dabei Details verarbeitet, die bislang der Öffentlichkeit vorenthalten wurden. Ende Mai erschien mein dritter Thriller, die Genesis-Affäre. Bevor ich hierüber erzähle, hören Sie doch kurz hinein.
Unerklärliche Streifen am Himmel. Nordlichter, wo sie nicht sein dürften. Menschen mit sonderbaren Verbrennungen. Menschen, die sich seltsam verhalten. Jeder hält es für Launen der Natur. Doch nichts ist mehr so, wie es war. Die Ereignisse überschlagen sich. Während in Genf einem Wissenschaftler vorgeworfen wird, einer terroristischen Vereinigung anzugehören, taucht in Berlin die Aufzeichnung einer geheimnisvollen Konferenz auf. Und der Bundeskanzler tritt überraschend zurück. Niemand glaubt an Zusammenhänge, doch alle Ereignisse stehen in Verbindung mit einem Geheimprojekt unter der Bezeichnung Genesis. Es geht um die Entwicklung von Strahlenwaffen, die lautlos töten und zur Bewusstseinskontrolle nutzbar sind. Aber nicht nur das, auch Erdbeben oder andere Naturkatastrophen lassen sich auslösen. Als dieses heimtückische Waffensystem auf spektakuläre Weise in die Hände von Terroristen gerät, beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Die Genesis-Affäre. Erschienen im Verlag Mommsenstein und Wannerdatt.
Die Presse schreibt: De Wolf hat den Biss für heikle Themen. Der neue De Wolf, atemlose Spannung bis zur letzten Seite. Brisant und packend, wie man es von Martin De Wolf erwartet. Eigentlich wollte ich versuchen, über ein geheimes NASA-Projekt zu recherchieren. Dabei stieß ich auf etwas, was mich schockiert hat und ich zunächst nicht glauben wollte, dass es diese Ungeheuerlichkeit geben kann. Ich spreche von einer riesigen Anlage mitten in den Wäldern von Alaska, einer gigantischen Strahlenwaffe, die den halben Erdball bedroht. Wieder fand ich eine reale Begebenheit, die geradezu danach schrie, mittels eines Thrillers an die Öffentlichkeit zu gelangen. Es entstand die Genesis-Affäre. Natürlich ist die Handlung frei erfunden, die Protagonisten sind es ebenso. Ähnlichkeiten wären rein zufällig. Der Hintergrund ist jedoch real. Die Entwicklung von Mikrowellenwaffen, Skalarwaffen etc. Im Zusammenhang mit solchen Waffensystemen steht die Beobachtung merkwürdiger Wolkengebilde und als Wurzel aller Entwicklungen stellt sich eine umstrittene und gigantische Antennenanlage in Alaska heraus. HARP, High Frequency Active Auroral Research Program. Es ist erschreckend, dass sich mittels Mikrowellen eine Bewusstseinskontrolle auf Menschen ausüben lässt. Betroffene bekommen von der Bestrahlung nicht einmal etwas mit, verhalten sich allerdings nicht mehr so, wie sie es normalerweise täten. Es finden sich Hinweise, wonach auch in Deutschland der Einsatz von Mikrowellen nicht auszuschließen ist. In meinem Roman taucht die Videoaufzeichnung einer Konferenz auf, bei der es um eine seltsame Wolkenbildung geht. Diese Konferenz hat es im Jahre 2005 in Bremen tatsächlich gegeben. Allerdings trug sie nicht die Bezeichnung Genesis. Die Vielfältigkeit der Mikrowellen ist gleichermaßen beeindruckend wie erschreckend. In einem Satz lässt sich sagen, der Mensch greift nachhaltig in die Natur ein und das nicht unbedingt zum Wohle der Menschheit. Daraus resultiert letztendlich meine Entscheidung, als Titel den Begriff Genesis zu wählen. Das Aufheizen der Atmosphäre, Auslösen von Naturkatastrophen bis hin zur Bewusstseinskontrolle sind nur wenige Aspekte, die mit Mikrowellen möglich sind. Sogar Folterung ist denkbar und wohl auch bereits praktiziert worden. So fand ich in einem Umweltmagazin die Schlagzeile: Mit einem Mikrowelleninstrument lässt sich brutal und dennoch spurenlos foltern. Ein Nachrichtenmagazin schrieb, als ob Haut in Flammen steht, es kann Menschen höllische Schmerzen zufügen, ohne eine Spur zu hinterlassen. Es ist bekannt, dass auch die Stasi der ehemaligen DDR mit Mikrowellenwaffen experimentierte. Im Oktober 1989, also zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten, verschwanden alle Pläne und die bis dahin gebauten Strahlenwaffen. Ein damals beteiligter Ingenieur äußerte sich besorgt, irgendwo gibt es sie noch. Wir dürfen unsere Augen nicht vor Dingen verschließen, die wir nicht für möglich halten. Experten gehen heute davon aus, dass die jüngste Erdbebenkatastrophe in Japan zumindest durch den Einsatz von Mikrowellen begünstigt wurde. Die HARP-Anlage in Alaska soll seit 3 Tagen vor Ausbruch des Bebens unter Volllast in Betrieb gewesen sein. Das bedeutet, es wurden Energien in die Atmosphäre geschleudert, die das 100-fache der Hiroshima-Bombe entsprachen. Als Reflektor wird die Ionosphäre benutzt, und genau diese Luftschicht war über Japan zum Zeitpunkt des Bebens extrem aufgeheizt. Dies haben Messungen ergeben. Im Rahmen meiner Recherchen stieß ich auch auf Augenzeugenberichte, nach denen beim letzten großen Erdbeben in China kolossale Auroren gesichtet wurden. Nordlichter über China? Das kann doch nur bedeuten, dass durch eine künstliche elektromagnetische Strahlung die Atmosphäre aufgeladen wurde. Mittlerweile steht mein Name für brisante, reale Thriller, die nicht nur einen hohen Unterhaltungswert haben, sondern auch zum Nachdenken anregen. Auch meine zukünftigen Romane werden dieser Erwartung gerecht werden. Mein nächster Thriller, der Anfang 2012 erscheinen wird, trägt den Titel Verschlusssache Tomst 7. Dieser Roman wird ein Muss für alle, die sich mit Atomkraft auseinandersetzen, und alle anderen, die es anschließend tun werden. Was im sibirischen Tomst geschieht, ist unfassbar. Von dort spannt sich ein internationales Vertriebsnetz für Plutonium, dem Stoff, aus dem die Bombe ist. Im Rahmen der Story werden reale Machenschaften hinsichtlich Entsorgung von Atommüll aufgedeckt, die alle Diskussionen über Risiken von Kernkraftwerken oder Endlagerung atomaren Abfalls ad absurdum führen. Vielleicht sind Sie nun neugierig auf meine Bücher und mich als deutschsprachiger Schriftsteller geworden. Ich wünsche Ihnen eine spannende Zeit mit meinen Thrillern. Nehmen Sie es mir aber bitte nicht zu übel, wenn Sie schlaflose Nächte haben, weil Sie meine Bücher einfach nicht zur Seite legen möchten. Ich freue mich, Sie als Leser begrüßen zu dürfen. Auch als Gast auf meiner Webseite www.martindewolf.de heiße ich Sie herzlich willkommen. Dort werde ich Sie stets auf dem Laufenden halten und über Neuigkeiten berichten, genauso wie auf meinem Profil bei Facebook, wo ich Sie sehr gern als Freund begrüße. Nehmen Sie Kontakt mit mir auf, wenn Sie mögen. Ich beantworte Ihre Fragen und erzähle Ihnen über meine spannenden Recherchen, wie meine Figuren entstehen, wie ich meine Handlungsorte aussuche und so weiter. Leider setzt mir die Sendezeit Grenzen, sodass ich mich für heute von Ihnen verabschieden muss. Aber mit der Spannung meiner Bücher bleibe ich bei Ihnen. Wie ich eingangs schon sagte, das Schlimmste, was mir passieren könnte, ist die Vorstellung, jemanden zu langweilen. Erwarten Sie also spannende Momente. In diesem Sinne verabschiedet sich Ihr Autor Martin DeWolf.
Jube. We're listening to Das Literarische Echo, bringing you literary news, reviews and features from German-speaking countries. Thank you for listening.